Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, möchte ich einen Hinweis dalassen. Die folgende Geschichte enthält Erzählungen von psychischer und körperlicher Gewalt. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, überspringt die Folge besser. Es ist Sonntagnachmittag, der 2. November 2003. Nancy und Robert Kissel hatten gerade Besuch von einem Freund der Familie und seiner Tochter. Sie haben Erdbeermilchshakes getrunken, die Kinder haben gespielt, als es einem der beiden plötzlich schlechter geht. Die Kissels sind schon seit 14 Jahren ein Paar und leben seit einigen Jahren in Hongkong, weil Robert hier eine sehr gut bezahlte Stelle als Investmentbanker angeboten bekommen hat. Sie wohnen in einer luxuriösen Wohnung, haben 3 Kinder, mehrere Hausangestellte und sehr viel Geld. Alles scheint perfekt. Doch obwohl die beiden nach außen das perfekte, schöne und erfolgreiche Ehepaar sind, sieht es hinter der Fassade anders aus. Nancy will zurück in die USA und Robert hat Angst, seine Frau zu verlieren. Bis eine schicksalshafte Nacht das Leben der Kissels für immer auf den Kopf stellen wird. Einer von beiden wird den 2. November 2003 nicht überleben. Aber war es ein Unfall oder eiskalter Mord? Eins steht fest, es ist eine Familientragödie. Und es scheint, als sei die Familie Kissel verflucht.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Florian Reetzer und Lilly Temme. Flo, ich möchte dich beglückwünschen, bevor es losgeht, denn das ist die 30. Folge. Seit 30 Wochen gibt es Food Crimes jetzt schon. Wow. Und das ist schon eine Stange, ne?
Das ist fast ein ganzes Jahr.
Das ist fast ein ganzes Jahr.
Ab 26 rundet man auf.
Wir sind jetzt so richtig im Erwachsenenleben angekommen, im Erwachsenen-Food-Crime-Leben, würde ich sagen.
Das stimmt.
Und ja, ich wollte diese runde Zahl einmal zum Anlass nehmen, mich bei dir zu bedanken, denn das wissen viele gar nicht. Du schneidest diese Folgen hier Woche für Woche und erstellst auch den ganzen Social-Media-Content. Also ohne dich würde das hier natürlich alles nicht funktionieren, neben der Tatsache, dass du natürlich der zweite Host bist. Aber ich wollte einmal Danke sagen, bevor es jetzt in einen sehr schlimmen Fall geht.
Ja, das ist sehr lieb. Ja, noch ein bisschen Liebe vorab, weil so wie du die Einleitung hier gestaltet hast, klingt das, als gäbe es, ich will jetzt nicht sagen, nicht so viel Liebe in der Familie, aber auf jeden Fall Differenzen, dass sie zurück möchte, er lieber in Hongkong bleiben möchte. Ich meine, nur von dem, was du hier angedeutet hast, ist mein erster Impuls natürlich, dass sie versucht hat, ihren Mann loszuwerden. Aber ich weiß nicht. Vor allem, du hast gerade Erdbeershake gesagt, ne? Erdbeermilch. Mhm. Das ist jetzt ein Spoiler, wenn ich darüber rede.
Ein Spoiler für eine nächste Folge, meinst du?
Nee, ein Spoiler für eine Serie. Okay, dann lassen wir das. Dann lassen wir das. Nee, dann.
Das lassen wir.
Dann reden wir da nicht drüber. Da sind mir, glaube ich, sonst sehr viele Menschen sehr böse.
Oh nein, ich will gar nicht zu sehr darüber nachdenken, was das sein könnte, weil sonst bin ich dir vielleicht auch böse. Wir machen schnell weiter. Machen schnell weiter. Also, ich habe ja gerade gesagt, dass du die ganzen, den ganzen Social-Media-Content auch schneidest und vorbereitest. Und das ist eine gute Gelegenheit, euch zu sagen, dass ihr gerne mal bei Instagram bei Was schmeckt dahinter vorbeischauen könnt. Da findet ihr Begleitmaterial zu den einzelnen Folgen, könnt euch Fotos anschauen und Infos nachlesen. Aber jetzt zurück zum Fall. Also, wir sind in Hongkong. Mhm. Ich habe eben gesagt, es wird eine Familientragödie. Warst du schon mal in China, Flo?
Nein, noch nie. Ich war schon in Asien, in Thailand, in Malaysia, in Kambodscha, aber in China noch nicht.
In Indien?
In Indien war ich auch schon, ja, zweimal sogar. Aber
das darf hier nicht unterschlagen werden. Ja, reizt es sich denn nach China oder sogar nach Hongkong zu reisen oder eher nicht? Hongkong soll ja eine sehr, sehr, sehr tolle Stadt sein, ne?
Ja, also China gar nicht so sehr, weil ich mache meine Reiseziele auch so ein bisschen vom Essen immer abhängig. Überraschung, wir haben was mit Essen am Hut. Wir finden Essen gut. Und ich komme ins chinesische Essen nicht so richtig rein. Mir ist es oft ein bisschen zu fettig, zu schwer. Berichtigt mich gerne, wenn es da andere Gerichte gibt, die ich mal ausprobieren soll. Aber es ist nicht so meine Küche.
Meine Küche wiederum ist es schon sehr. Ich finde, wenn du in einem guten chinesischen Restaurant isst, ist das schon wirklich eine komplette Geschmacksexplosion im Mund. Aber mich reizen ehrlich gesagt so Megastädte wie Hongkong nicht, weil mir das zu groß ist. Ich glaube, ich werde total überfordert von Menschenmassen, Größe, Geräuschen. Deswegen, ich war auch noch nicht da. China steht auch nicht auf Platz 1 meiner Reise-Bucketlist, wenn ich ehrlich bin. Aber man weiß nie, ne? Vielleicht verschlägt es mich da mal hin.
Aber ich dachte mir jetzt bei der Familie, wenn die dorthin ziehen für einen sehr gut bezahlten Job, ich glaube, dann lebst du ja auch in so einer Blase, einer Parallelwelt. Weil die Frage ist ja, wie viel hast du da mit dem normalen alltäglichen Leben der Stadt zu tun? Du lebst wahrscheinlich in einem wunderschönen Haus mit allen Annehmlichkeiten. Aber ja, das kann ja auch Fluch und Segen sein.
Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, wie die Kissels in Hongkong leben. Aber du hast natürlich recht damit, dass sie ein anderes Leben führen als viele andere Menschen, die in Hongkong leben. Ich würde sagen, es geht jetzt los. Als sich Nancy Kishin und Robert Kissel 1987 kennenlernen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Nancy, die 1964 in Michigan geboren wird, hat einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft und arbeitet 1987 in New York in mehreren Restaurants, um sich ihren Lebensunterhalt und ihr Masterstudium zu finanzieren. Robert studiert ebenfalls, und zwar Finanzwesen an der NYU. Und er ist super ehrgeizig, denn er hat große Pläne. Robert träumt von einer Karriere als hochrangiger Investmentbanker. Kurz nachdem die beiden sich treffen, ziehen sie zusammen. Und Nancy stellt ihre eigenen beruflichen Ziele und ihre Karriere zurück, um Robert bei seinem beruflichen Traum zu unterstützen. Ihre Liebe ist stürmisch. Nancy erzählt ihrer Freundin von heißen Liebesnächten mit Robert und sie weiß tief im Inneren, dass sie diesen Mann eines Tages heiraten wird. Und schon 2 Jahre später ist es soweit. 1989 heiraten Nancy und Robert im East River Yard Club in New York. Robert ist zu diesem Zeitpunkt 26, Nancy ist 25. Sie nimmt den Namen ihres Mannes an und heißt von nun an Nancy Kissel. Und aus dieser Zeit habe ich dir ein Foto mitgebracht.
Mhm. Ganz kurz, ich finde es ja fantastisch, dass ich heute ein T-Shirt der University of Michigan anhabe und sie aus Michigan kommt.
Das ist dieses unausgesprochene mentale Ding, was irgendwann, wenn Leute genug Zeit miteinander verbringen, zwischen Leuten herrscht, weißt du? Also du wusstest irgendwie tief im Geiste, dass wir vielleicht heute in Michigan, auch wenn nur ganz kurz sind, und hast das T-Shirt angezogen. Ich glaube an sowas.
Wahrscheinlich.
Naja.
Yeah. Die haben Fun. Irgendwie sweetes Bild.
Ja, beschreib mal, was du siehst.
Ja, ich sehe ein glückliches Paar, würde ich sagen. Sie hat den Mund weit aufgerissen. Wahrscheinlich läuft Musik, wahrscheinlich singt sie irgendwie ein Lied mit. Er strahlt auch übers ganze Gesicht. Hat der eine Zigarre in der Hand?
Ich finde, es sieht so aus,
so,
ja.
So ein Reststümmel von der Zigarre. Was dafür spricht, dass er auf dem besten Weg ist, Investmentbanker zu sein, weil ich glaube, Zigarren, niemand macht es Spaß, Zigarren zu rauchen. Man macht es nur, um zu zeigen, ich kann es mir leisten. Man, das ist jetzt von der Hochzeit?
Nee, das ist nicht von der Hochzeit, das ist nur aus dieser Zeit, aus der Anfangszeit in New York.
Ja, sehen beide sympathisch aus.
Ja.
Irgendwie auch cool, irgendwie lässig.
Ja, die hat eine richtig coole Frisur, oder?
Ja. Irgendwie für die Zeit wahrscheinlich gleichzeitig trendy, aber auch schon zeitlos.
Es ist ja so Ende der 80er, Anfang der 90er. Mhm. Ich glaube, das ist schon die Trendfrisur. Also es erinnert mich ein bisschen an Victoria Beckham.
Stimmt, ja.
Sie ist jetzt blond und nicht braunhaarig, aber ich finde auch, die sehen aus wie ein Pärchen, was gerade auf irgendeinem Event zu sein scheint, wo Musik läuft und wo Spaß ganz groß geschrieben
aber
wird.
Aber mal ganz groß geschrieben wird. Okay.
Die Kissels lieben es auszugehen, sind extrovertiert und sie wissen, wenn Robert erstmal fertig mit seinem Studium ist, soll es ihnen finanziell an nichts mehr fehlen. Denn Robert möchte sich einen hohen Lebensstandard, so wie er ihn aus seiner Jugend kennt, beibehalten. Er kommt aus einem wohlhabenden Elternhaus. Sein Vater Bill hat ein Unternehmen, das Toner für Kopierer herstellt und Robert wächst in einem 700 Quadratmeter großen Haus mit einem Pool und einer riesigen Garage für mehrere Autos auf. Während Robert sich voll auf sein Masterstudium konzentriert, macht Nancy drei Jobs gleichzeitig. Sie ist Filialleiterin in einem Taxiunternehmen, leitet ein mexikanisches Restaurant und arbeitet in einem weiteren Restaurant am Broadway in Manhattan. Alles nur, damit sie und Robert genug Geld haben. Und sie weiß, irgendwann wird Robert derjenige sein, der das Geld nach Hause bringt. Gibt dir ein ungutes Gefühl?
Ja, es gibt mir ein ungutes Gefühl, weil sie sich scheinbar aufopfert für seinen Traum. Auch wenn du Restaurantleiterin bist und Teamleiterin und dann noch in einem dritten Restaurant arbeiten musst oder einen dritten Job arbeiten musst. Boah, also was haben die sich damals schon für einen Lebensstandard geleistet? Beziehungsweise wann können die das Geld überhaupt ausgeben, wenn sie drei Jobs arbeitet?
Naja, ich glaube, das Leben in New York ist nicht ganz günstig.
Schon damals nicht, ja.
Schon damals nicht. Und er ist einen hohen Lebensstandard gewöhnt. Und ich denke einfach, dass sie die ganze Zeit vor Augen hatten, dass er einfach sein Studium fertig kriegen muss. Und dann geht's richtig los. Und sie einfach die Zeit, ja, sich selber so ein bisschen zurückgenommen hat und sich gedacht hat, okay, und dann irgendwann kann ich mich vielleicht ein bisschen zurücklehnen.
Mein Hirnsieb hat natürlich schon wieder vergessen, was sie studiert hat.
Sie hat Betriebswirtschaft studiert im Bachelor. Und im Master hat sie dann was mit Design gemacht.
Okay, aber wahrscheinlich die Betriebswirtschaft hat sie in das Taxiunternehmen wahrscheinlich gebracht, hilft ihr bei den Restaurantleitungspositionen. Aber ja. Okay, also aber es legt den Nährboden für Frustration an dieser Stelle.
Okay, das können wir uns ja schon mal merken an der Stelle.
Mhm.
Nachdem Robert sein Studium 1991 beendet, arbeitet er zunächst für 5 Jahre bei einem Immobilienunternehmen in New York, bevor er 1996 bei Goldman Sachs anfängt, einer der größten und bekanntesten Investmentbanken der Welt. Hier verdient er schon in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld und schon nach einem Jahr macht ihm das Unternehmen ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Robert hat die Möglichkeit, für Goldman Sachs in China zu arbeiten. Und Nancy ist auch angetan von der Idee, denn so eine Chance bekommt man nicht häufig, denkt sie. Sie sieht die Option, nach Hongkong zu ziehen, als Abenteuer. Ein neues Leben in einem völlig anderen Land, einer anderen Kultur und neuen finanziellen Möglichkeiten. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, das Jobangebot in Hongkong lohnt sich auch finanziell. Wird da zu einem Satz angesetzt?
Ich habe eine persönliche Geschichte dazu.
Ach, guck mal, du kannst sie gerne mit uns teilen.
In unserer Familie gab es so eine ähnliche Situation mal, weil in der Firma, für die mein Vater arbeitet, gab es auch so internationale Stellen. Und ein Kollege von ihm ist irgendwann für ein Jahr mit seiner Familie nach Dallas gegangen. Und das fand ich damals so cool. Und ich habe da auch mal gesagt, so, ich find das auch okay, wenn wir das mal machen. Ich habe versucht, so meine Eltern in die Richtung zu pushen. Ich weiß nicht, ob sie sich auch so dran erinnern. Sollen sie mal sagen? Sollen sie mal in die Kommentare hier schreiben?
Ja, schreibt's in die Kommentare. Slidet in unsere DMs, Eltern von Flo.
Aber ja, wir haben das nie gemacht, aber ich hätte das damals als Kind sehr cool gefunden.
Das finde ich voll interessant, weil ich das als Kind schrecklich gefunden hätte, wenn meine Eltern weggezogen wären und mich aus meinem Leben und meinem Freundeskreis so rausgezogen hätten. Ich weiß, dass es mal zur Debatte stand, dass wir nach Berlin ziehen.
Mhm.
Boah, da wurde uns versprochen, dass wir dann einen Hund kriegen, damit es nicht so schlimm wird. Und naja, wir sind letzten Endes nicht nach Berlin gezogen und einen Hund gab's trotzdem. Das Jahr 1997 stellt das Leben der Kissels dann auf den Kopf. Das junge Ehepaar will einen Neuanfang in Hongkong machen. Und so ziehen Nancy und Robert von der einen Metropole in die andere. Von New York nach Hongkong. 13.000 Kilometer weit weg von ihrem Zuhause starten sie ein neues Leben. Und dieses neue Leben erwartet sie vor allem mit einem: Geld. Sehr viel Geld. Tausende von sogenannten Expats leben in Hongkong. Expat ist die Kurzform für Expatriate und bezeichnet eine Person, die in einem fremden Land oder einer fremden Kultur lebt und arbeitet. Die meisten Expats in Hongkong sind berufstätige Männer, die ihre Ehefrauen und Kinder mitgenommen haben. Also, Robert und Nancy Kissel sind jetzt auch Expats in Hongkong. Während die Männer unmenschlich lange arbeiten, kümmern sich die Frauen um ihre Kinder und um den Haushalt und suchen Anschluss bei anderen Expats aus den USA, um ein amerikanisches Leben in der Fremde aufrechtzuerhalten. 1998 wird Nancy dann schwanger und die beiden bekommen ihr erstes Kind, eine Tochter namens Elaine. Und in Hongkong wird Robert schnell zu einem der angesehensten Investmentbanker Asiens. Für die Kissels läuft es gut. Nancy und Robert bekommen zwei weitere Kinder und die fünfköpfige Familie lebt jetzt in einem Luxushochhaus namens Parkview, in dem fast ausschließlich reiche Expats wohnen. Während Robert rund um die Uhr arbeitet, führt Nancy das Leben einer sogenannten Tai-Tai, grob übersetzt das Leben einer verwöhnten, reichen Ehefrau. Der Begriff stammt von chinesischen Einheimischen.
Tai-Tai.
Also die haben einen richtigen Begriff für diese Ehefrauen. Von dem Gebäudekomplex, in dem die Kissels in Hongkong wohnen, habe ich dir auch ein Foto mitgebracht.
Okay.
Das heißt Parkview und du kannst gerne mal beschreiben, was du da siehst.
Irgendwie heißen solche Gebäude immer Parkview.
Es wird sich gleich erschließen, warum es so heißt.
Okay.
Also was siehst du da?
Köln-Korweiler oder Hongkong Parkview? Also es ist auf jeden Fall, es ist nicht das, was man sich vielleicht vorstellt. Ich hätte jetzt ein großes Glasgebäude, super modern gedacht, aber das ist halt, es ist wie so ein Rechteck aufgebaut und am Rand stehen Platten und in der Mitte haben wir einen Pool, haben wir Tennisplätze wahrscheinlich. Für die Zeit waren das wahrscheinlich sehr, sehr luxuriöse Wohnungen, selbstverständlich, weil dort wohnen sie ja. Es ist auf den ersten Blick, macht es nicht den luxuriösesten Eindruck. Ich muss gerade dran denken, da kommt jetzt der Flugzeug-Nerd in mir durch, weil der alte Flughafen von Hongkong, der lag mitten in der Stadt und das war, bis der geschlossen wurde, der schwierigste Anflug der Welt, weil du bist im Grunde bis knapp, weiß ich nicht, 500, 700 Meter, bevor du gelandet bist, bist du auf eine Wand zugeflogen, wo ein Kreuz aufgemalt war als Orientierungspunkt und dann musstest du eine scharfe 90-Grad-Kurve fliegen und dann kam sozusagen direkt danach die Landung. Das heißt, du brauchst
für diesen... da läuft es mir kalt den Rücken runter.
Und ehrlich gesagt, das sieht fast ein bisschen so aus, als wäre das dort, wo die 90-Grad-Kurve fliegen müssten, weil auch sozusagen, es waren halt Wohnblöcke, dann kam Wiese, dann kam Berg und die sind dann halt wirklich immer so um diese Kurve rumgeflogen. Schaut euch das mal bei YouTube an, das ist wirklich komplett krank. Also wirklich, das ist, dass man sowas jeden Tag 1000 Mal gemacht hat, ist schon heftig.
Ich muss sagen, ich mit meiner Flugangst kriege bei solchen Videos oder allein der Vorstellung daran Gänsehaut. Ich bin nicht sicher, also wenn Leute sich die Videos angucken oder auch gerne mal ein bisschen bei Google Maps recherchieren wollen, könnt ihr uns ja mal schreiben, ob das vielleicht wirklich diese Wohneinheit war. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn das so ein Luxuswohngebiet war, wird man wohl nicht das als Einflugschneise oder Landeeinflugschneise
wahrscheinlich,
da platziert haben, oder? Das ist ja ein bisschen störend, so im Alltag.
Wenn so ein Flügel so über den Balkon zieht.
So wird immer so, alle 10 Minuten wird es so ganz dunkel über der Parkanlage. ich finde auch, es sieht jetzt nicht super einladend aus, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr luxuriöse Wohnanlage. Heißt Hongkong Parkview. Es sind 984 Wohneinheiten in dieser Wohnsiedlung. Und es ist die größte private Wohnsiedlung in Tai Tam. Das ist ein Gebiet südlich von Hongkong. Also es liegt ein bisschen außerhalb der Stadt.
Okay.
Ist umgeben von einem riesigen Park, deswegen auch Parkview, und mehreren Stauseen. Es gibt mehrere Tennisplätze, Innen- und Außenpools, mehrstöckige Fitnessstudios, Restaurants und auch einen Supermarkt. Also es ist im Prinzip wie eine kleine eigene Stadt.
Mhm.
Im Jahr 2000 wirbt der Wall Street-Gigant Merrill Lynch Robert als Manager für globale Investments in Hongkong ab und übernimmt die Kosten für die Miete der Kissels, die sich auf $20.000 im Monat beläuft. Sie haben 2 Hausangestellte und allein Roberts jährlicher Bonus beläuft sich auf ca. $3 Millionen. Alles läuft wie am Schnürchen. Nancy wird zu dieser Zeit Vizepräsidentin des Elternbeirats der Schule ihrer Kinder. Das ist zwar ein Ehrenamt, hält sie aber ziemlich auf Trab. Bald gelten die Kissels als Power-Couple. Er ist ein erfolgreicher Investmentbanker, sie eine schöne Frau mit 3 Kindern, die sich für wohltätige Zwecke einsetzt. Die perfekte Ehe. Die Kissels leben in der exklusiven Welt der Hongkonger Expert Community, wo hochbezahlte Ehemänner praktisch rund um die Uhr für ihre Firmen verfügbar sein müssen und die Ehefrauen und Kinder allein in dieser fremden Stadt und Kultur leben. Aus dieser Zeit habe ich dir auch noch mal ein Foto mitgebracht. Also da sind die beiden jetzt schon ein bisschen älter.
Ja, aber man erkennt sie immer noch sehr gut. Ich meine, bei ihm werden die Haare so langsam weniger, aber ich meine, der Stress tut da wahrscheinlich sein Übriges. Und ja, beide sehen glücklich aus. Sie hat immer noch so eine Bob-Kurzhaar-Frisur, eine schnelle Frisur. Hat fast deine Frisur.
Ja, stimmt.
Die sitzen wahrscheinlich in einem Restaurant, sind so ein rotes Ledersofa oder so rote Ledersitze. Ganz ehrlich, ja, die sehen happy aus. Und wenn Leute in dem Umfeld dieses Paar getroffen hat, dann denkst du, ja, das ist eine glückliche Ehe. Die sehen auch nicht angespannt aus oder irgendwie so, als müssten sie jetzt lächeln fürs Bild. Das wirkt sehr aufrichtig.
Finde ich auch. Also den Eindruck, den die Kissels auf Menschen machen, die sie so treffen, ist auf jeden Fall auch der, dass sie glücklich und zufrieden sind, erfolgreich, ja auch ein attraktives Paar sind, so, ne, auf sich achten. Ja, und sie scheinen in dieser Expert-Community auf jeden Fall angekommen zu sein. Und Roberts Traum ist auf jeden Fall auch wahr geworden, denn er ist jetzt so reich, dass er sich nie wieder um etwas Sorgen machen muss. Mhm. Doch, wie wir alle wissen, macht ein Geld allein nicht glücklich. Nancy gefällt es in Hongkong doch nicht so gut wie erwartet. Sie empfindet die Stadt als schmutzig und fühlt sich isoliert. Wie viele andere Ehefrauen, die mit ihren Männern nach Hongkong gekommen sind, verbringt Nancy ihre Tage größtenteils allein, abgesehen von ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit an der Hongkong International School. Und wie man sich vielleicht vorstellen kann, wenn man so viel Geld zur Verfügung hat, wird das irgendwann zur Normalität. Und dann hat man ähnliche Sorgen und Probleme wie alle anderen auch. Nancy hat Heimweh. Und auch zwischen ihr und Robert läuft es schon seit einiger Zeit nicht mehr so gut. Die reiche und schöne Fassade fängt an zu bröckeln. Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, was du mit allem, was du jetzt weißt, sagen würdest, was die Familie Kissel so für einen Eindruck auf dich macht. Das hast du eigentlich gerade schon gesagt. Also sie wirken ja glücklich und zufrieden und haben irgendwie keine finanziellen Sorgen mehr. Was mich aber auch an der Stelle mal interessieren würde, ganz persönlich, Flo, könntest du dir vorstellen, so ein Expert-Leben zu führen? Also ich weiß, dass du aus deiner Heimat, aus Deutschland weggezogen bist, aber es ist ja trotzdem noch ein bisschen andere Umstände. Bist jetzt nicht in so eine Parkwohnanlage nach Hongkong gezogen und arbeitest 24/7 und zu Hause ist halt deine Frau und kümmert sich um alles. Also das ist ja jetzt nicht dein Lifestyle.
Nee, ist andersrum. Ich bin die Tai Tai. Nein.
Flo ist die Tai Tai, ja.
Ich meine, ein Stück weit ist es ja schon eine Art Expat-Leben. Also wir wohnen jetzt nicht in Parkview, aber dieser Punkt, irgendwo hinzuziehen und erstmal keine Leute zu haben und sich da ein neues Leben aufzubauen, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist ja schon ähnlich. Der Unterschied bei mir ist natürlich, dass ich sehr viel Kontakt zu Leuten habe. Wir sprechen hier einmal die Woche. Ich bin oft in Berlin. Ich bin oft unter Menschen. Deswegen ist das okay, wenn es jetzt mal irgendwie 2 Wochen mal ein bisschen ruhiger ist, weißt du? Aber wenn das sich über Jahre zieht, das ist schon schwierig. Das ist schon schwierig.
Du bist ein halber Expert, ein kleiner Expert vielleicht.
Was ich mich bei den beiden frage, ist, warum er nicht zurück möchte. Ich meine, in seiner Position könnte er sicher easy wieder zurück in die USA, würde da einen super Job finden. Der nehmen ihn wahrscheinlich doch alle mit Handkuss. Was ist seine Motivation, dort zu bleiben? Und jetzt in dem Zusammenhang kommt mir als erstes in den Kopf, dass da möglicherweise eine Affäre eine Rolle spielen könnte, die ihn dort hält.
Mhm. Den Gedanken merken wir uns. Mhm. Ich kann jetzt nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, das und das ist der Grund, warum Robert da bleiben will. Aber er lebt gerade schon beruflich seinen Traum, ne? Also er ist sehr angesehen im Raum Asien, ein sehr angesehener Investmentbanker. Er hat sehr viel Einfluss, sehr viel Macht. Er arbeitet sehr viel, knüpft gute Kontakte. das Bild, was sie nach außen hin ja auch so zeigen, ist ja auch genau das, was er sich immer vorgestellt hat. Und das ist nur eine Vermutung, aber ich glaube, wenn du dich und deine Karriere dann so an erste Stelle stellst, dann ist dir vielleicht in dem Moment der Wunsch deiner Ehefrau einfach nicht so wichtig. Also ich glaube, das ist ein bisschen systemimmanent vielleicht. Du musst dann hustlen. Das gehört ja zu dieser Hustle-Kultur dann auch dazu. Und Amerikaner sind ja auch sehr in dieser Hustle-Kultur gefangen. Da wird jetzt dann erst gearbeitet. Und dann kannst du irgendwann vielleicht wieder ein bisschen einen Schritt zurückgehen und zurücktreten und weniger arbeiten. Aber das ist nicht der Modus, in dem Robert sich gerade befindet. Der ist ja auch noch sehr jung.
Ja.
Wir haben jetzt ein bisschen was über die Kissels gelernt und ich habe eben gesagt, dass es hinter der Fassade ein bisschen anders aussieht, als viele Leute annehmen, und ich kann jetzt auch erzählen, warum. Roberts extrem fordernder Job verlangt ihm alles ab und er verfällt seiner Kokainsucht, die er schon mal im Studium entwickelt hat, um mit dem Leistungsdruck klarzukommen. Er konsumiert jetzt täglich Kokain und Single Malt Scotch oder Whisky, um mit dem Stress fertig zu werden. Diese Kombination macht ihn zu einem unberechenbaren und leider auch gewalttätigen Mann. Wenn er betrunken und high ist, wird er in jeder Hinsicht missbräuchlich. Besonders nach der Geburt der 3 gemeinsamen Kinder. Robert hält Nancy vor, dass sie zugenommen hat und will, dass sie wieder abnimmt. Er fände sie nicht mehr attraktiv, sagt er zu seiner Ehefrau. Er nennt sie fett, sagt, ihre Brüste seien schlaff und fängt an, ihre Kreditkartenausgaben zu kontrollieren. Um sie gefügiger zu machen, dreht er ihr regelmäßig den Geldhahn zu, fordert Sex mit ihr, wann immer er will. Und wenn Nancy nicht will, vergewaltigt er sie. Nach außen hin sind die Kissels eine liebevolle Familie. Doch was sich hinter verschlossenen Türen abzeichnet, sieht anders aus. 1998 ist Nancy gerade mit ihrem ersten Kind schwanger. Doch Roberts Reaktion auf die freudige Nachricht ist erschreckend. Statt mit Freude herrscht blanke Wut, da der Geburtstermin seine Reisepläne durchkreuzt. Er fordert, dass Nancy mit ihrem Arzt sprechen soll und er die Geburt früher einleiten soll. Robert will sie schlagen, aber verfehlt Nancy und schlägt dabei ein Loch in die Wand, weshalb er sich einen Finger bricht. Nur wenige Wochen später eskaliert die Situation wegen demselben Thema erneut, doch dieses Mal verfehlt Roberts Faust Nancys Gesicht nicht. Verzweifelt ergibt sich Nancy ihrem Schicksal, weil sie lernt, dass es schneller vorbeigeht, wenn sie es einfach erträgt. Es ist mittlerweile Ende 2002. Und in Hongkong halten alle den Atem an. Denn ein Virus ist hier ausgebrochen. Im Winter 2002-2003 bricht weltweit zum ersten Mal das tödliche SARS-Virus, das wir auch als Coronavirus kennen, aus.
Stimmt.
Während die Menschen in Hongkong jetzt in ständiger Angst leben, weil das Virus mehreren Menschen das Leben kostet, ist für Nancy jetzt ein Moment gekommen, an dem sie, wenn auch nur kurz, durchatmen kann. Und kurz zur Einordnung, das SARS-Virus, das 2002-2003 ausbricht, nennt sich SARS-CoV-1 und das, was weltweit 2020 ausgebrochen ist und was wir alle kennen, ist SARS-CoV-2. Es gibt verschiedene Untergruppen von Coronaviren mit unterschiedlichen Eigenschaften. SARS-CoV-2 ist zum Beispiel viel ansteckender als SARS-CoV-1. Aber als 2002, 2003 SARS-CoV-1 ausbricht, war das halt das erste Mal überhaupt weltweit, dass Corona ausgebrochen ist. Und deshalb waren die Menschen natürlich trotzdem total beunruhigt, auch wenn die erste Epidemie nicht so weitreichende Folgen hatte wie die 2020.
Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das die gleiche Virengruppe war. Ich dachte, SARS war SARS und Corona war Corona.
Ja.
Wild. Hm.
Also das bricht jetzt aus, vor allen Dingen auch in Hongkong. Kannst du dir vorstellen, warum Nancy durchatmet?
Ehrlich gesagt nicht so richtig, weil das würde ja heißen, dass sie mehr Zeit mit ihm verbringt, weil er vielleicht zu Hause ist. Aber vielleicht kommt er dann nicht mehr so leicht an das Kokain zum Beispiel ran. Auf der anderen Seite, und da musste ich gerade dran denken, als du das erzählt hast, haben die das in Bad Banks erzählt? Oder war das in Bad Banks eine Szene, wo es darum ging, dass auch in Frankfurt ja jahrelang viele Banker heroinabhängig waren? Aber wenn du dir gutes Heroin leisten kannst, also reines Heroin, dann zerstört das deinen Körper nicht. deswegen leben auch die Rolling Stones noch, weil die sich halt immer die guten Drogen, es ist wirklich so, die konnten sich halt die reinen Drogen leisten und nicht das gestreckte Zeug von der Straße. Mhm. Deswegen haben die überlebt, weil die haben sich ja auch Kokain, Heroin, alles in die Venen geballert. Aber wenn das halt rein ist, dann zerstört das deinen Körper nicht so. Deswegen wird das wahrscheinlich bei ihm auch gesellschaftsfähig gewesen sein, weißt du, dass Leute sich nicht fragen, Gott, der sieht ja jetzt komplett zerstört aus, sondern der wirkte dann nach außen.
Der funktioniert ja, ne?
Normal. Der funktioniert, genau. Ja. Deswegen, ich glaube aber, dass du auf diesem Level dann trotzdem irgendwie noch daran kommst, dass du deine Wege hast. Also deswegen, ich kann es mir gerade nicht so richtig erklären, wie das ihr helfen sollte.
Noch ein anderer Gedanke, der mir gerade kommt. Ich frage mich bei solchen Geschichten häufiger so, wie haben die das dann gemacht? Also die Tatsache, dass Robert kokainabhängig ist und in Hongkong sehr viel Kokain konsumiert und sehr viel Alkohol trinkt und gleichzeitig noch arbeitet, heißt ja auf irgendeine Art, dass das was Strukturelles ist. Also er wird ja nicht der Einzige sein, der so lebt, ne?
Ja.
Also allein schon, irgendjemand muss ihm ja dieses Kokain geben und der wird ja nicht einfach, also ich weiß nicht, das muss irgendwas sein, was viele machen. Das finde ich dann immer so verrückt daran, weil das so eine krasse Vorstellung ist, dass einfach Leute, die so einen heftigen Job machen und so viel Geld damit auch verdienen und so einflussreich sind, dass die dann irgendwie drogenabhängig sind.
Ja, das sind wir wieder bei Systemimmanent, ne?
Ja. Warum Nancy aufatmen kann, ist deshalb, weil viele Experts damals ihre Frauen und Familien wieder zurück in die Heimat geschickt haben, um sie vor dem Virus zu schützen.
Stimmt, okay, macht Sinn.
Und das ist wirklich verrückt. Also es wurden ja zehntausende Experts zu der Zeit in Hongkong und fast alle haben ihre Frauen und Kinder weggeschickt in der Zeit und die sind dann wieder zurück in die Heimat gegangen, während die Männer da geblieben sind, um weiter zu arbeiten. So ist auch Nancy mit ihren Kindern im Winter 2002, 2003 erstmal zurück in die USA geflogen. Die vier fahren dann im März 2003 ins Ferienhaus der Kissels nach Vermont im Osten der USA und wissen zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wie lange sie bleiben, denn wann diese SARS-Epidemie vorbei sein wird, ist unbekannt. Nancy und die drei Kinder leben jetzt also vorerst wieder in den USA. Und Robert will seiner Familie eine Freude bereiten und kauft eine Heimkinoanlage, die nur wenige Tage später installiert werden soll. Doch mit dem Kauf dieser Heimkinoanlage verändert sich die Beziehung zwischen Nancy und Robert nur noch mehr. Hast du eine Ahnung, warum das so sein könnte?
Was mir als erstes in den Kopf kommt, ist, dass er sich dafür Dankbarkeit erwartet von ihr. Und vielleicht auch, wo wir in dieser Beziehung jetzt sind, irgendwie eine Gegenleistung, was natürlich komplett perfide ist. Das wäre mein Gedanke, glaube ich, dazu.
Ja, es ist etwas anderes. Es hat nämlich was mit einem anderen Mann zu tun.
Ist da vielleicht eine Kamera drin? Ist da ein Aufnahmegerät drin?
Nee, Überwachungstools spielen bei dieser Geschichte noch eine Rolle, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Ach, Gottes Willen.
Jetzt sind wir erstmal an dem Punkt, dass diese Heimkinoanlage bei Nancy ankommt und die muss ja irgendwie von jemandem installiert werden.
Ah.
Und der Name des Mannes, der die installieren soll, ist Michael Del Priore und er soll 2003 die Geräte für das Heimkinosystem installieren. Von ihm habe ich dir zwei Fotos mitgebracht, die sind zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht worden, deswegen siehst du das auf dem einen sein Haupthaar nicht mehr das ist, was es mal war. Beschreib trotzdem gern mal, wen du da siehst.
Ich muss lachen, weil wir gerade The Sopranos schauen.
Mhm.
Und es gibt einen Charakter, der kommt dem relativ nah. Aber es ist ein gut gebauter, also durchtrainierter Mann. Auf dem späteren Bild hat er auch eine kurze Hose dann an, fährt einen schnellen Sportwagen, glaube ich. Und auf dem ersteren Bild, ja, wie gesagt, das geht mir stark in Richtung Soprano-Charakter.
Ich kann leider damit nicht so viel anfangen, weil ich die Serie nie geguckt habe.
Es ist ein gut gebräunter Mann mit leicht lockigem Haar und einem Gesicht, das für mich sagt, mach mal, was ich dir sage, sonst können wir noch mal ein bisschen anders reden.
Okay, das ist interessant, weil...
Ich finde, er sieht jetzt nicht per se freundlich aus.
Okay. Also, ich erzähle dir jetzt mal ein bisschen was über diesen Michael.
Okay.
Der ist also ein attraktiver, großer, starker Mann, der Nancy ein paar Monate nach seiner zweiten Scheidung kennenlernt, weil er in ihrem Haus diese Heimkinoanlage installieren soll. Also, er ist Techniker. Während der Zeit, die Michael in dem Haus der Kissels verbringt, reden er und Nancy viel miteinander und die beiden verstehen sich sehr gut. Eines Tages erzählt er ihr, dass sein Vater Alkoholiker war und seine Mutter misshandelte, und er sagt ihr, dass ihn der Ausdruck in Nancys Augen sehr an den seiner Mutter erinnern würde. Nancy hat den gleichen Blick wie seine Mutter. Und Nancy vertraut sich jetzt Michael an und erzählt ihm von den emotionalen und körperlichen Misshandlungen ihres Ehemannes, der weit weg in Hongkong lebt. Michael wird in dieser Zeit Nancys Schulter zum Anlehnen. Er kommt jetzt immer häufiger vorbei und bringt sogar seine Tochter mit, damit sie mit Nancys Kindern spielen kann. Und ihr habt es euch jetzt vielleicht schon gedacht, irgendwann kommen sich Nancy und Michael näher und die beiden beginnen eine Affäre. Mit ihm kann sie über ihre Ängste und die schlimmen Erfahrungen, die sie mit ihrem Ehemann gemacht hat, reden. Im Juli 2003 nimmt Robert Nancy mit in ein Tattoo-Studio, wo sie sich die Namen ihrer Kinder in chinesischen Schriftzeichen auf ihre Schulter tätowieren lässt. Sie wollte schon immer ein Tattoo haben, aber Robert hat es ihr nie erlaubt. Schließlich schenkt Nancy Michael eine Uhr im Wert von $5,000 als Zeichen ihrer Verbundenheit. Die Monate in Vermont tun Nancy richtig gut. Sie blüht auf, fühlt sich gesehen und frei. Doch als der Sommer 2003 zu Ende geht, ist die SARS-Epidemie im Abklingen und Nancy und die drei Kinder kehren zurück nach Hongkong. Und nur ein paar Monate später passiert hier etwas Schreckliches. Die Situation, die spitzt sich jetzt so ein bisschen zu. Wir wissen, dass Robert Nancy misshandelt und sehr schlecht mit ihr umgeht, dass er kokainabhängig ist und alkoholkrank ist und dass Nancy in Hongkong einsam und unglücklich ist und eine Affäre in den USA hat. Wie siehst du die Entwicklung dieses Ehepaars, Flo? Und kannst du Nancy verstehen?
Ja, vor allem mit der Distanz kommt wahrscheinlich auch so nochmal stärker die Realisation, ich kann ein anderes Leben haben oder vielleicht gibt es ein anderes Leben da draußen. Weil sie wirkt auf mich ja wie eine starke, selbstbewusste Frau, die auf der einen Seite ja weiß, dass es da draußen ein anderes Leben gibt, auf der anderen Seite eben auch in diesem Leben mit ihrem Mann und diesem perfekten Leben nach außen vielleicht ein Stück weit gefangen ist. Aber boah, ja, es ist super schwierig, ne, weil sie ist so von ihrem Ehemann abhängig, finanziell vor allem, dass sie wahrscheinlich sehr große Schwierigkeiten hat, da jetzt auszubrechen.
Ich finde die Vorstellung auch richtig schlimm, dass sie nach diesen Monaten, in denen sie sich wahrscheinlich das erste Mal seit langem wieder gut gefühlt hat, jetzt wieder zurück muss.
Ja.
In diesen goldenen Käfig, der es ja irgendwie ist, und in den goldenen Käfig, in dem sehr schlecht mit ihr umgegangen wird. Mhm. Ja. Es wird leider noch schlimmer. Mhm. Als Nancy wieder zurück in Hongkong ist, versucht sie weiterhin Kontakt mit Michael zu haben. Das ist natürlich riskant und Robert darf davon nichts mitbekommen. Aber Robert spürt, dass hier irgendwas nicht stimmt und dass etwas anders ist als vorher. Er hat Angst, dass Nancy ihn verlassen will. Und um herauszufinden, was in Vermont passiert sein könnte, heuert er einen Privatdetektiv an. Der Detektiv findet auch Beweise für die Affäre zwischen Nancy und Michael, doch es fehlen Fotos oder Videos. Trotzdem ist sich Robert jetzt sicher, dass Nancy ihn betrügt. Und seine Wut kocht hoch. Jeder kleine Anlass wird zum Auslöser unkontrollierter Wutausbrüche. Einmal rastet er aus, weil kein Orangensaft mehr im Kühlschrank ist. Er vergewaltigt Nancy jetzt immer brutaler. Sie fürchtet, er überwacht ihre Telefonate, weshalb sie sich ein neues Handy besorgt. Und ihre Sorgen sind nicht unbegründet. Doch leider ist Robert ihr längst einen Schritt voraus. Er hat jetzt auch in Hongkong einen Privatdetektiv engagiert, der ihre E-Mails und ihr Internetverhalten mit einer Spionagesoftware überwacht. Aber anstatt von Liebesbotschaften findet er in ihrem Suchverlauf verstörende Anfragen. Schlaftabletten, Herzinfarkt verursachende Medikamente, Drogenüberdosis. Was ist mit seiner Ehefrau los? Was plant Nancy? In welcher Gefahr schwebt sie?
Ja, vor allem nicht in welcher Gefahr schwebt sie, sondern in welcher Gefahr schwebt er, oder?
Ja. Sein Gedanke im ersten Moment ist aber gewesen, ob sie sich irgendwas antun will.
Ja, okay, das zeigt auch, wie selbstreflektiert der Mann ist. Ja, okay.
Robert verfolgt jetzt jede ihrer Bewegungen und fragt sie ständig, wo sie war oder wo sie hingeht. Und ich meine, irgendwie macht das Sinn, weil er weiß ja jetzt, dass sie ihm fremdgegangen ist. Er vertraut ihr nicht mehr. Aber je mehr Robert das Gefühl hat, die Kontrolle über seine Frau zu verlieren, desto mehr versucht er, sie sich zurückzuholen, indem er sie vergewaltigt. Robert wird von Tag zu Tag frustrierter und Nancy sehnt sich Tag für Tag immer mehr nach Michael. Am 2. November 2003, einem Sonntagnachmittag, besucht ein Mann namens Andrew Tenser, der auch im Parkview-Apartment-Gebäude lebt und ebenfalls ein amerikanischer Expert ist, mit seiner 7-jährigen Tochter die Kissels. Die Kinder sind zum Spielen verabredet. Andrew hängt mit Robert ab, während die Kinder spielen, und nach etwa 45 Minuten hat er Durst und bittet um ein Glas Wasser. Doch anstelle eines Wassers bringen seine Tochter und Elaine, die älteste Tochter der Kissels, ihm und Robert einen Erdbeermilchshake. Das Getränk ist rötlich gefärbt, süß, dickflüssig und schmeckt nach Bananen und Erdbeeren und zerdrückten Keksen. Nancy steckt den Kopf aus der Küche und sagt, dass es sich um ein geheimes Rezept handle und dass die Farbe im Geiste von Halloween gehalten sei, das gerade erst vorbei war. Nancy ist übrigens ein riesiger Halloween-Fan und schnitzt jedes Jahr hunderte Kürbisse in der Schule. Andrew und Robert trinken beide ihre Milchshakes aus. Gegen 18.30 Uhr verabschiedet sich Andrew und bringt seine Tochter nach Hause. Nach dem Verlassen der Wohnung der Kissels bemerkt er, dass er sich etwas benommen fühlt, aber er arbeitet ja auch viel und ist wahrscheinlich nur müde. Er legt sich schlafen. Auch Robert ist auf einmal wahnsinnig müde und geht gegen 19 Uhr ins Bett. Gegen 23 Uhr erwacht Andrew wieder und bemerkt, dass er sich extrem schwach fühlt und Gleichgewichtsprobleme hat. Dann hat er eine Heißhungerattacke. Am nächsten Morgen kann er sich kaum an den Abend zuvor erinnern. Aber er erinnert sich an das Getränk, das er in der Wohnung der Kissels zu sich genommen hat. Den Erdbeermilchshake. Wie es Robert wohl geht? Was macht das mit dir, Flo?
Das war ein Kollege von ihm oder ein Freund von ihm.
Also ein befreundeter Expert, der auch in dem Parkview-Apartmenthaus wohnt. Genau, der zu Besuch war.
Wir haben jetzt davon ausgehen, dass Nancy ihren Ehemann umbringen wollte. Hat sie dann diesen Milchshake an beide gegeben, damit es nicht so auffällig ist? Damit es nicht so wirkt, dass sie nur ihren Ehemann umbringen wollte? Irgendwie macht das für mich noch alles nicht so richtig Sinn. Diese ganze Situation. Aber meine, wenn sie auch noch mal auf dieses besondere Rezept hinweist, ich weiß nicht, das ist verdächtig in der Situation. Ich will hören, wie es weitergeht.
Okay, na dann will ich dich nicht auf die Folter spannen. Als man bei Merrill Lynch mehrere Tage lang nichts von Robert hört und Kolleginnen und Kollegen ihn vergeblich versuchen zu erreichen, kontaktieren sie die Polizei. Die erfährt von einem Angestellten der Parkview-Wohnanlage, dass er Robert Kissel ebenfalls seit Tagen nicht gesehen habe und dass seine Ehefrau Nancy ihn gebeten habe, einen schweren Teppich und Kisten in den Keller zu bringen. Das reicht der Polizei, weshalb sie die Wohnung und den Keller der Kissels durchsuchen lassen. Und tatsächlich, am 6. November, 4 Tage nachdem Robert den Erdbeermilchshake getrunken hat, finden sie ihn. Eingewickelt in einen Teppich und mit einer Plastiktüte über dem Kopf liegt er im Keller der Parkview-Wohnanlage. Er ist tot. An seinem Körper sind einige Gewaltspuren zu erkennen. Schnell ist der Polizei klar, das war Mord. Und die Aufklärung gestaltet sich überraschend einfach, denn die Polizei in Hongkong findet schnell belastende Beweise. Nancys Affäre mit einem US-Amerikaner, ihren auffälligen Internetsuchverlauf nach tödlichen Medikamentendosierungen und die Aussage des Nachbarn Andrew Tenser, der nach dem Trinken eines von Nancy zubereiteten Milchshakes nahezu bewusstlos wurde. Die Ermittler verdächtigen Nancy sofort und erlassen einen Haftbefehl. Noch am selben Tag nehmen sie sie in einem Hongkonger Hotel fest. Bei der Verhaftung wirkt sie gefasst, kooperiert mit der Polizei und leistet keinen Widerstand. Nancy behauptet, dass Robert sie am Sonntagabend, den 2. November, mit einem Baseballschläger angegriffen habe und sie sich aus Notwehr gewehrt habe. Die Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage und Nancy kommt in Untersuchungshaft. Roberts Leiche wird obduziert. Und die Autopsie zeigt, dass Robert Kissel 8 schwere, scharfe Schläge von hinten auf den Kopf sowie eine Stichwunde im Hals- und Körperbereich erlitten hat. An seinen Armen und Beinen finden sich zusätzlich kleinere Abschürfungen. In seinem Blutkreislauf weisen die Ärztinnen eine hohe Konzentration der in der gemeinsamen Wohnung sichergestellten Medikamente nach. Rohypnol, ein Schlafmittel, Dextropropoxyphen, auch ein Schlafmittel, Lorivan, ein Beruhigungsmittel, Amitriptylin, ein Antidepressivum und Stilnox, ein weiteres Schlafmittel. Dieser Medikamentencocktail war vermutlich in dem Erdbeermilchshake gewesen, den Robert und Andrew getrunken hatten. Als Robert sich zum Schlafen hingelegt hat, soll Nancy ihn mit einem ca. 4 Kilogramm schweren Gegenstand erschlagen haben. Sie soll die Leiche noch 2 Tage im Schlafzimmer liegen gelassen haben, bevor sie ihn dann in den Teppich eingerollt und in den Keller tragen lassen hat. Und alles nur, weil sie an Roberts geschätztes Vermögen von 18 Millionen US-Dollar rankommen wollte. Das zumindest ist die Version der Staatsanwaltschaft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Flo, aber ich habe dann irgendwie so gedacht, dass das so krass ist, dass die Tochter diese Milchshakes überreicht hat. Also die hat ihrem eigenen Vater und dem Nachbarn diesen Giftcocktail überreicht. Ich finde das mega schlimm.
Ja, es ist komplett schrecklich. Der Grund, warum der Nachbar nicht gestorben ist, ist, dass der Cocktail eigentlich nur dazu da war, bewusstlos zu machen.
Mutmaßlich. Aber trotzdem haben die Ärztinnen gesagt, dass er Glück hatte, dass er das unbeschadet überlebt hat.
Boah, es ist schrecklich. Es ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Es ist aber auch in solchen Situationen immer die Frage, was ist das Endgame? Weil wenn du deinen eigenen Ehemann in deiner eigenen Wohnung umbringst und dann noch erschlägst, so nie im Leben wirst du ja nachweisen können, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist und dass du da selbst wenn es ihr um dieses Geld ging, ich weiß nicht, ob es ihr um das Geld ging in dem Moment, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass nach all diesen Jahren wahrscheinlich sie einfach nur irgendwie ein Ende finden wollte und das ist ganz, ganz schlimm. Auch, dass sie noch 2 Tage da noch im Schlafzimmer hat liegen lassen. Wenn die Kinder da zufällig reingehen oder was da, oh, schlimm, ganz schlimm.
Im Sommer 2005 beginnt der Prozess gegen Nancy Kissel. Es reisen sowohl ihre Eltern als auch die Familie von Robert an. Und aus dem Jahr 2005 habe ich auch ein Foto für dich, Flo. Man sieht sie da mit ihrer Anwältin und ihrer Mutter.
Warte mal, ist sie das in der Mitte? Nein. Das hat ja nichts mehr mit der Frau zu tun, die wir davor gesehen haben.
Ja, ist krass, ne, wie sie sich verändert hat.
Also sie hat nicht nur jetzt irgendwie längere, dunkelbraune Haare. Möglicherweise ist das ihre natürliche Haarfarbe, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Sie hat wirklich jetzt so ein ganz fahles, eingefallenes Gesicht. Da ist auch kein Lächeln mehr, natürlich nicht. Die Mutter wirkt sehr beschützend in dem Moment. Sie läuft so leicht vor ihr, hält sie an der Hand. Dann auf der anderen Seite ist wahrscheinlich ihre Anwältin, würde ich mal denken. Aber ja, das hat mit der Frau, die wir davor gesehen haben, nichts mehr zu tun, aber gar nichts mehr.
Ja, ich denke, nach all dem, was wir jetzt wissen über sie und ihr Leben, ist das auch verständlich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie aus dieser ganzen Sache glimpflich rauskommt.
Ja, ich werde es gleich aufklären. Die inzwischen 40-jährige Nancy versucht, die chinesische Jury von mildernden Umständen zu überzeugen, um auf verminderte Schuldfähigkeit zu plädieren. Das Rechtssystem in Hongkong, das auf dem britischen System basiert, erlaubt es einem Angeklagten, sich eines Verbrechens schuldig zu bekennen, das unter außergewöhnlichen Umständen begangen wurde, um die Schuld des Angeklagten zu mindern. Am 1. August 2005 tritt Nancy in den Zeugenstand. Sie schildert, wie sie jahrelang unter ihrem Ehemann gelitten habe, Sie erzählt von Roberts Missbrauch und ihrer Angst vor ihm. Sie erklärt, wie sie jahrelang eine glückliche Fassade aufrechterhalten musste, während sie innerlich immer mehr gelitten habe. Nancy sagt, dass sie Robert nicht umbringen wollte, aber dass sie Angst gehabt hatte, dass er sie umbringt, wenn sie nicht bald handle, weil er von ihrer Affäre gewusst hatte. Die Verteidigung argumentiert, dass Nancy Robert aus Notwehr getötet habe. Denn am Abend des 2. November 2003 habe Robert sie mit einem Baseballschläger angreifen und vergewaltigen wollen. Um sich zu verteidigen, habe sie ihn dann mit der 4 Kilogramm schweren Bleifigur geschlagen, bis er sich nicht mehr bewegte. Danach, so Nancys Aussage, wurde alles schwarz. An die darauffolgenden Ereignisse könne sie sich nicht erinnern. Sie erinnert sich nicht daran, den Teppich gekauft, ihn darin eingerollt oder die Wohnhausmitarbeiter gerufen zu haben, um ihn in den Keller zu bringen. Doch das Argument der misshandelten Frau als Verteidigungsstrategie stößt im Hongkonger Rechtssystem auf Skepsis. Die Jury schenkt ihren Behauptungen über häusliche Gewalt keinen Glauben, vor allem weil Zeugen Roberts gewalttätiges Verhalten nicht bestätigen können. Es sind seine Kollegen gewesen unter anderem. Die Jury in Hongkong spricht Nancy Kissel im September 2005 schuldig. Der Richter verhängt unmittelbar danach eine lebenslange Freiheitsstrafe. In einer Wiederaufnahme des Verfahrens plädiert Nancy 2011 erfolglos auf Totschlag. Eine Berufung wird 2014 letztinstanzlich abgelehnt. Nancy Kissel sitzt bis heute im Gefängnis in Hongkong. In Hongkong wird das der aufsehenserregendste Skandal seit Jahren. Die Presse in China und den USA bezeichnet ihn als Milchshake-Mord und berichtet darüber wie über den O.J. Simpson-Fall, der auch als Jahrhundertprozess bezeichnet wird. Der Fall Nancy Kissel wird danach in mehreren Büchern und Fernsehsendungen behandelt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr einfach mal im Internet danach suchen, da findet ihr wirklich einiges. Und zum Abschluss habe ich dir noch das bekannteste Foto von Nancy Kissel mitgebracht, Flo, was damals um die Welt geht. Und ich habe dir das jetzt vor allen Dingen mitgebracht, weil das auch nochmal im Vergleich zu den Fotos, die ich dir am Anfang gezeigt habe, finde ich sehr, sehr aussagekräftig ist.
Ach Gott, Hilfe. Ja, das ist eine gebrochene Frau. Ja, es hat nichts mit der Frau zu tun, die wir auf den anderen Bildern gesehen haben. Oh Mann, ey. Leere ist in dem Gesicht, würde ich sagen. Ja.
Übrigens, falls du dich gefragt hast, was mit den Kindern passiert ist.
Habe ich mich, ja.
Ich habe ja zu Anfang schon gesagt, dass die Familie irgendwie verflucht zu sein scheint. Und die haben alle was Schreckliches erlebt. Also vor allen Dingen auch Roberts Familie jetzt hat natürlich ja, Robert verloren. Die Kinder haben irgendwie beide ihre Eltern verloren. Und danach ist die große Frage, wer jetzt das Sorgerecht bekommt. Und die kommen letztlich bei Roberts Bruder Andrew und seiner Frau in den USA unter, nachdem es einige Streitereien um das Sorgerecht zwischen den Kissels und Nancys Familie den Kishins gegeben hat. Die Kinder wurden nämlich erst mehrfach rumgereicht, bis sie schließlich dann bei Andrew landen. Aber Andrew wird ebenfalls ermordet, ein paar Jahre später. Er wird in seinem Keller erstochen und bis heute ist nicht klar, von wem. Fakt ist nur, dass er diversen Menschen und Firmen um die 25 Millionen Dollar schuldet und sie um 25 Millionen Dollar betrogen hat.
Hey.
Und letzten Endes wachsen die Kinder dann bei Roberts Schwester Jane auf, mit denen beide Brüder eigentlich kein gutes Verhältnis hatten.
Wow, okay.
Die Kissels haben eine sehr krasse Lebensgeschichte oder Familiengeschichte und über die gibt es auch ein Buch, das verlinken wir euch in den Shownotes.
Wow.
Und das möchte ich an dieser Stelle unbedingt noch sagen, unabhängig von Nancy Kissel. Es gibt Hilfsangebote, wenn ihr euch in einer missbräuchlichen Beziehung befindet. Jede vierte Frau zwischen 16 und 85 Jahren erlebt Gewalt durch den Partner oder Ex-Partner. Diese Form der Gewalt, ob körperlich oder seelisch, hinterlässt natürlich tiefe Wunden. Vor allen Dingen auch, weil sie in den eigenen vier Wänden stattfindet, dort, wo man sich eigentlich sicher und geborgen fühlen sollte. Und Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, können sich genauso wie ihre Verwandten, Freundinnen und Freunde sowie Fachkräfte bei allen Fragen an das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen wenden. In Deutschland zumindest lautet die Nummer 116 016 und auf www.hilfetelefon.de gibt es noch mehr Infos. Das schreiben wir euch auch nochmal in die Shownotes. Ja, das war die Geschichte von Nancy und Robert Kissel. Sie zeigt uns einmal mehr, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Und der Fall ist neben der Tatsache, dass er einfach sehr schlimm ist, auch finde ich so bedrückend, weil man irgendwie unweigerlich so unbequeme Fragen hat. Also war sie wirklich diese kaltblütige Mörderin oder war sie die missbrauchte Frau, die in einer Extremsituation handelte? Und es ist natürlich Fakt, dass häusliche Gewalt nie entschuldbar ist, also weder die mutmaßlichen Übergriffe Roberts noch Nancys tödliche Tat. Aber er zeigt, dass Gewaltspiralen eskalieren können, wenn sie unerkannt bleiben. Mhm. Und vielleicht ermahnt er einen dazu, ein bisschen genauer hinzuschauen.
Ja.
Sei es im Umfeld oder bei einem selbst.
Ja, ein krasser Fall. Und ja, auch, so wie du es erzählt hast, ist man mitgenommen worden von der Bilderbuchwelt, ja, Schritt für Schritt in die Abgründe. Ja, man natürlich hätte, würde, könnte, aber dass diese, ja, SARS-Epidemie wahrscheinlich als eine Art Brandbeschleuniger da, ja, funktioniert hat, indem sie halt weg war und dann wiederkommen musste. Ich meine, es war ja offensichtlich keine freie Entscheidung, dass sie da gerne wieder zurückgegangen ist. Ja, danke für die Geschichte.
Ja, sehr gerne. Ich weiß, es war ein harter Fall und wir haben bestimmt in Zukunft auch wieder ein bisschen weniger harte Fälle.
Nächste Woche nicht.
Super. Ja, alle Fotos, die ich Flo heute gezeigt habe, findet ihr natürlich bei Instagram. Schaut gerne bei Was schmeckt dahinter vorbei. Und bevor ihr ausschaltet, haben wir, um euch vielleicht wieder ein bisschen in die Realität zurückzuholen, ein paar Outtakes für euch.
Kommt gut durch die Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Hörst du das?
Leise. Was ist das?
Ich sehe nichts. Es hört sich an, als würde jemand ein Rohr über den Boden rollen.
Oh.
Und Robert wächst in einem 700 Quadratmeter großen Haus mit einem Pool und einer riesigen Garage für mehrere Autos auf.
Ist ja wie bei
während
dir.
Robert sich voll aufs... ist. Ich will nicht, dass das jetzt zum Narrativ wird. Ah nee, das war ja gestern in einem privaten Meeting. Dann ist auch egal. Ist ja wie bei mir. Ich kann total relaten mit Robert. Ja, ich bin auch in einem riesen Haus mit Pool und mehreren Autos aufgewachsen. Ich bin nur leider keine Investmentbankerin geworden, um mir diesen Lebensstandard zu erhalten.
Stand jetzt.
Stand jetzt. Die Kissels leben in einer exklusiven Welt der Hongkonger. Der Hongkonger.
Food Crimes, was schmeckt dahinter, ist eine Produktion von Storyhouse Productions.